ARD.
Ich habe nämlich einen großen Fehler gemacht beim ersten Kind, weil ich so stolzer Papa war, wollte ich allen das Baby zeigen. Also ich habe die Verwandten eingeladen und die Nachbarn und noch den Fußballverein, keine Ahnung. Und wir hatten wirklich rund um die Uhr die Hütte voll, bis meine Freundin irgendwann wirklich heulend vor mir stand und meinte, ey, ich kann nicht mehr. Und da habe ich dann gemerkt, ja klar, mir geht's ja körperlich gut, ich bin ja fit und so. Und da habe ich meine Freundin komplett überfordert.
Tatsächlich schwanger. Alles, was ihr jetzt wissen müsst. Ein Podcast von Enjoy vom NDR.
Kaum zu glauben, wir haben das Finale erreicht. Die letzte Folge. Liebe Leute, schön, dass ihr dabei seid. Ob schwanger oder schon mit Baby unterwegs, vielleicht habt ihr sogar schon die ersten schlaflosen Nächte erlebt. Willkommen im Club. Als Mama, als Partner oder als Partnerin. Dieser Podcast ist für euch alle.
So ist es. Tatsächlich schwanger. Das ist der Podcast, den ihr jetzt braucht. Also hier gibt's kompakte Infos für diese ganz besonderen Monate. Also nichts mehr mit jetzt so einer hektischen Google-Suche oder irgendwelchen Halbwahrheiten im Netz. All unsere Folgen, die findet ihr in der ARD-Audiothek. Die gibt's auch als App. Und ihr findet die Folgen natürlich auch überall sonst da, wo es Podcasts gibt.
Und immer noch gilt, verbreitet unser Wissen. Teilt alle unsere Folgen mit allen Leuten, die diese wichtigen Infos brauchen. Genau deswegen sitze ich nämlich hier. Ich möchte, dass dieses Wissen ganz, ganz viele Menschen erreicht. Ich bin Manuela Tavares. Ich bin Oberärztin am UKE, also dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Vor allem verbringe ich meine Zeit aber auch mit sehr vielen Schwangeren in meiner eigenen Praxis.
Und Dr. Manuela Tavares ist halt ein ewig langer Name. Darum,
Tavares de Souza eigentlich.
Ja, genau. Wir haben hier eine Kleinigkeit vorbereitet, weil das wisst ihr auch nicht, wie wir Manu hinter ihrem Rücken nennen. Hört mal.
Hm. Oh Gott.
Hier ist sie, Dr. Tavares.
Dr. Tavares, es geht einfach schneller von den Lippen.
Okay, ich stelle mich auch noch kurz vor. Hi, ich bin Lucy, Journalistin und Mama von einem kleinen Sohn.
Genau, und ich bin Tim, ich bin Moderator bei Enjoy und habe zwei kleine Kinder und bin hier für die Partnerperspektive.
Worum geht es in dieser Folge, in dieser finalen Folge? Es geht um das Wochenbett. Was ist dieses Wochenbett? Was darf ich in dieser Zeit überhaupt machen und vor allem was nicht? Und wie oft kommt die Hebamme vorbei und worauf achtet sie ganz besonders?
Und auch ganz wichtig, was können wir Partner oder Partnerin in der Zeit machen? Also welche Aufgaben können wir übernehmen? Was braucht die Schwangere von uns? Oder schwanger ist ja jetzt falsch, ne?
Nee,
die
noch ganz
vor kurzem schwanger war. Und was wir heute ausgeklammert haben, also worüber wir hier nicht sprechen, ist das Thema Füttern und Stillen. Klar, wir wissen, das ist in der Zeit ein Riesenthema, aber dafür hört ihr euch einfach die letzte Folge, also Folge 11 an, weil da haben wir über das ganze Thema sehr, sehr ausführlich gesprochen.
Und in der heutigen Folge werde ich mich wie in der Geburtsfolge, der Folge 9, auch als Ärztin etwas zurückhalten. Eine Kontrolle bei deiner Frauenärztin oder deinem Frauenarzt ist meist erst nach 6 Wochen vorgesehen, also am Ende der Wochenbettzeit. Und vorher werde ich als Ärztin nur hinzugeschaltet, wenn irgendwelche Komplikationen auftreten, wovon wir erstmal gar nicht ausgehen. Deswegen habe ich heute wieder eine Freundin und Hebamme mitgebracht. Laura Kuck ist heute dabei. Wir kennen uns auch aus dem UKE. Inzwischen ist sie Beleghebamme. Das wisst ihr vielleicht, was das ist. Also das ist eine Hebamme, die in einem Krankenhaus von euch mit dazugerufen wird zu der Geburt. Aber Laura, stell du dich doch selbst einmal gerne vor.
Ja, hallo, ich bin Laura.
Hi.
Ich bin Hebamme seit 8 Jahren und ich biete mit meinen Hebammenkolleginnen zusammen neben der Vorsorge und eben den Geburten auch die Nachsorge nach der Geburt an, also die Wochenbettbetreuung.
Und an dieser Stelle schon ein kleiner Hinweis, alles was uns die liebe Laura heute erklärt und auch alles was Manu preisgibt an Wissen, gibt's auch nochmal zum Nachlesen auf unserer Seite ndr.de/tatsächlich-schwanger. Den Link legen wir natürlich in die Shownotes.
Der Tradition halber tatsächlich mit AE.
Laura, vor meiner Schwangerschaft kannte ich das Wort Wochenbett überhaupt nicht. Ich glaube, anderen geht's da ähnlich. Bevor wir über die Details sprechen, mal so ganz grundsätzlich, was ist dieses Wochenbett eigentlich?
Also ganz grundsätzlich ist das die Zeit nach der Geburt eines Kindes. In dieser Zeit findet die Rückbildung statt, also alle Veränderungen, die in der Schwangerschaft im Körper vor sich gegangen sind, fangen wieder an, sich zu regenerieren oder eben zurückzubilden, wie zum Beispiel die Gebärmutter. Die war ja in der Schwangerschaft bis zum Rippenbogen hoch und die bildet sich in der Zeit des Wochenbetts ganz zurück. Nach offizieller Definition sind das ungefähr 6 bis 8 Wochen, aber das kann auch variieren, da darf man sich keinen Stress machen.
ganz witzig, ey, weil bei Wochenbett, ich dachte wirklich am Anfang, ja, das ist so ein Ding, das kann man halt im Möbelgeschäft kaufen. So ein Wochenbett stellt man sich zu Hause ins Schlafzimmer.
Wie so ein Beistellbett.
Ja, inzwischen habe ich gecheckt, okay, nee, das ist dann ein Zeitraum, der das beschreibt. Aber erzähl mal, warum ist die Zeit so wichtig, dass man dafür einen eigenen Begriff erfunden hat, also dass es dafür einen eigenen Begriff gibt?
Es ist so, dass nach fast 10 Monaten Schwangerschaft der Körper jetzt ein Kind ausgetragen und geboren hat. Und danach braucht dieser Körper nur ein paar Wochen, um sich davon wieder zu erholen und zu regenerieren.
Das ist ja so krass eigentlich.
Dass das überhaupt möglich ist, ist eigentlich schon ein totales Wunder. Und neben diesen ganzen Regenerationen muss man sagen, dass das Wochenbett auch eine Zeit ist, in der einfach viele psychische Prozesse ablaufen. Eine Familie wird zu einer Familie. Das ist eine Zeit, in der einfach Freude und Glück und Sorgen und Überforderung ganz eng beieinander liegen. Ja, und genau dafür braucht es eben auch einen Raum.
Ja, also Wochenbett, wirklich eine Zeit, wo dann die Frau die meiste Zeit im Bett verbringt. Das war bei mir jetzt als Partner nicht so. Also ich bin viel rumgelaufen im Haus, also habe mich viel gekümmert. Und das ist überhaupt so die Zeit des Kuschelns und Kümmerns für mich gewesen. Also klar, kuscheln mit dann dem Baby, das man hat. Auch gerne mal mit der Partnerin, das tut auch gut. Und ja, eben kümmern, klar, ne? Also wir sind im besten Falle die, die dann irgendwie das Ganze drumherum managen.
Genau. Und Wochenbett heißt ja, man liegt viel im Bett oder auf der Couch. Ansonsten geht ja auch nicht so viel. Und ich habe diese Zeit so ein bisschen empfunden, als wenn wir uns so zurückziehen in unsere Höhle und uns halt kennenlernen. Und wir waren so beschäftigt irgendwie damit, dass wir auch ja jegliches Zeitgefühl irgendwie verloren haben und ganz viele Dinge, die in der Welt passiert waren, also einfach nicht wichtig für uns. Laura, wenn dich deine Schwangeren fragen, wie läuft das ab im Wochenbett? Was soll man da beachten? Was sagst du denen?
Ich finde es vor allem wichtig zu sagen, dass man ganz häufig ja von den Babyflitterwochen liest. Hm. Und dass es aber ziemlich normal ist, dass die erste Zeit mit dem Baby eigentlich nicht so super romantisch ist, sondern ganz schön oft auch ganz schön anstrengend und eventuell auch schmerzhaft sein kann. Und da ist es wichtig, dass man sich da nicht unter Druck setzen lässt oder selber einfach von Anfang an zu hohe Erwartungen an die Zeit hat. Grundsätzlich geht es in dieser ersten Zeit darum, das Baby und den Charakter, den es mitbringt, kennenzulernen. Und dafür braucht man in erster Linie Zeit und einfach auch Ruhe.
Und die Routinen muss man sich ja auch sozusagen erarbeiten, wickeln, füttern, diese ganzen Sachen sozusagen, die hat man ja vorher nicht gemacht.
Total, absolut. Man muss einfach einen ganz neuen Rhythmus entwickeln. Und dafür kann es eben auch total wichtig sein, dass man Freunde oder Verwandtschaft wirklich im Vorfeld vielleicht sogar auch schon brieft, dass diese erste Zeit definitiv dafür genutzt werden sollte, als Familie anzukommen und dass so jede Störung von außen oder jeder Besuch einen da auch immer so ein bisschen rausbringen kann. Und insofern finde ich es ganz gut, dass man mit der Familie bespricht, dass vielleicht der erste Besuch auch eventuell ein bisschen dauert.
Ja, und uns hören ja auch Freunde und Freundinnen von Schwangeren und so. Und wenn ihr das jetzt hört, also ich finde auch so Nachrichten, so ey, schick mal ein Foto von deinem Baby und hey, wie geht's dir und so, ist total lieb gemeint, aber kann am Anfang auch echt so einen Druck ausüben, weil du siehst auf deinem Handy, wie es immer mehr Nachrichten werden und man denkt, ah, ich muss die jetzt alle beantworten, aber nee, also müsst ihr nicht, ne? Das Handy kann man auch erstmal echt liegen lassen und dann die Nachrichten alle irgendwann in den Wochen danach beantworten.
Genau, wichtig ist auf jeden Fall auch für sich Prioritäten zu setzen. Da kann zum Beispiel auch das Aufräumen der Wohnung dazu zählen. da ist es vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass grundsätzlich, dass gerade auch für eine Hebamme, die am Anfang dann ja regelmäßig in die Wohnung kommt, es eher ein gutes Zeichen ist zu sehen, dass die Wohnung vielleicht ein bisschen chaotisch ist, weil man dann einfach das Gefühl hat, die Eltern fokussieren sich wirklich komplett darauf, ihr Baby kennenzulernen.
Ach, ich finde das so gut, dass du das sagst, weil also es ist nicht so, okay, hier ist es chaotisch, die Hebamme ruft sofort das Jugendamt, weil ihr habt euren Haushalt nicht unter Kontrolle, sondern es ist das Gegenteil, ne?
Total, absolut.
Ja, es ist ja auch nicht nur die Bude sozusagen, die nicht aufgeräumt ist, man selbst hat auch noch fettige Haare, hat noch den Schlafanzug an, all das ist völlig okay im Wochenbett.
Total, absolut.
Und wenn ihr in einer Partnerschaft lebt, ey, ne, also diese ganze Zeit, das Wochenbett ist auch Teamarbeit. Also wir Partner, ich habe mich wirklich gefreut, weil wir können jetzt endlich mal aktiv werden. So während der Schwangerschaft sitzen wir doch oft daneben und sind so ein bisschen der passive Part. Und jetzt in der Zeit des Wochenbetts, ey, da konnte ich kochen, da habe ich den Haushalt geschmissen, das Baby schuckeln, dann die ganzen Geschenke und die Karten sortieren. Also das war schon echt gut und ich habe das so gemacht, das war noch gar nicht die Elternzeit, sondern ich habe mir einfach meinen Jahresurlaub für die Zeit genommen. Also beim ersten Kind waren es 2 Wochen. Da habe ich und meine Freundin dann festgestellt, das war uns eigentlich noch zu kurz. Das haben wir dann beim zweiten Kind anders gemacht. Da war ich 4 Wochen zu Hause, also da habe ich wirklich meinen ganzen Urlaub angespart. Und das war wirklich gut. Und eine zweite Sache, die ich hier auch noch mitgeben will, ich habe nämlich einen großen Fehler gemacht beim ersten Kind, weil ich so stolzer Papa war, wollte ich allen das Baby zeigen. Also ich habe die Verwandten eingeladen und die Nachbarn und noch den Fußballverein, keine Ahnung. Und wir hatten wirklich rund um die Uhr die Hütte voll, bis meine Freundin irgendwann wirklich heulend vor mir stand und meinte, ey, ich kann nicht mehr. Und da habe ich dann gemerkt, ja klar, mir geht's ja körperlich gut, ich bin ja fit und so. Und da habe ich meine Freundin komplett überfordert. Und das haben wir dann beim zweiten Kind deutlich besser gemacht. Also da haben wir allen gesagt, ey, lasst uns erstmal den Raum. Und dann peu à peu vielleicht so einen Besuch pro Tag, wenn man sich danach fühlt oder noch weniger. Und haben das viel, viel entspannter gemacht. Und das war deutlich besser. Also macht vielleicht nicht den gleichen Fehler, wie ich ihn gemacht habe. Auch wenn ihr sehr, sehr stolz seid, zu Recht.
Wenn Freunde oder Familie am Anfang direkt die frisch gewordenen Eltern unterstützen wollen, dann finde ich auch nochmal ein super Tipp, dass es super hilfreich sein kann, wenn man eventuell Essen frisch kocht und der Familie auf die Fußmatte stellt. Also dass es damit gar nicht verbunden ist, dass eventuell die Familie dann auch das Baby sehen will oder mit reinkommen will in die Wohnung, sondern dass damit ganz klar signalisiert wird, wir wollen euch unterstützen und für euch da sein und halten uns trotzdem zurück.
Das ist ein mega guter Tipp. Oder einfach mal den Pizzadienst dahin schicken. So, ey, das hilft wirklich. Und ist eigentlich besser als das 100. Kuscheltier.
Beste Überraschung auf jeden Fall. Naja, und auch für euch selbst, ne? Also, ihr kommt in dieser Zeit auch gut mit Nudeln und Pesto durch. Also, das funktioniert auch alles. Ihr müsst euch auch selbst, wenn ihr euch was Gutes tun wollt, ja, schön, wenn das für euch sozusagen schön ist, aber Nudeln einfach in den Topf hauen, eine Soße drüber. Hauptsache, ihr seid versorgt.
Ja, ja. Genau. Und Laura, hast du vielleicht aus deiner Arbeit noch mehr Tipps für uns Partner oder Partnerinnen?
Ich finde, es könnte auch eine gute Idee sein, wenn man versucht, einen Mama-Raum zu schaffen. Das bedeutet, solange die Frau sich nach der Geburt noch erholen muss, kann der Partner oder die Partnerin gerne versuchen, ihr das in dem Moment zu ermöglichen, in dem derjenige vielleicht das Baby auch mal mit ins Wohnzimmer nimmt oder in die Trage oder spazieren geht und so der frisch gebackenen Mama den Raum lässt, auch mal 1 oder 2 Stunden ohne das Baby zu schlafen und wirklich die Schlafzimmertür mal zumachen zu können.
Ja, ja, auch ein super Tipp.
Die Hebamme ist ja so die wichtigste Person in dieser Zeit. So habe ich es auch total empfunden. Ich hatte ein super Verhältnis zu meiner Hebamme. Schöne Grüße an Steffi. Und die kommt ja direkt am ersten Tag vorbei, wenn man zu Hause ist mit dem Baby. Und ich erinnere mich auch, bei uns kam die dann täglich die erste Woche. Ihr steht dann ja quasi erstmal 24/7 zur Verfügung, oder?
Also Hebamme ist ein medizinischer Beruf, der auch psychosozial unterstützt. Und grundsätzlich ist es so, dass Hebammen die Gesundheit von Mutter und Kind beobachten und von den gesetzlichen Krankenkassen aus steht den werdenden Eltern diese Hebammenbetreuung zu. Das bedeutet ganz konkret, dass die Hebamme in den ersten 10 Lebenstagen tägliche Besuche bei der Familie machen kann, bei Bedarf sogar bis zu 2-mal am Tag. Das ist auch ganz gut, weil in dieser ersten Zeit tatsächlich auch die allermeisten Fragen kommen. Man kann aber nicht von 24/7 sprechen, weil auch Hebammen mal Feierabend haben.
Ja, war jetzt ein bisschen zugespitzt, aber ja, okay.
Tatsächlich ist es so, dass jede Hebamme auch ein bisschen anders arbeitet und deswegen ist es total wichtig, dass man vorher am besten schon in der Schwangerschaft miteinander bespricht, wie die Hebamme wann erreichbar ist und ob es zum Beispiel auch okay ist, nach Feierabend, also außerhalb der Arbeitszeiten, kurze Fragen per SMS zu besprechen oder nicht.
Jetzt fällt es mir auch wieder ein, ich hatte quasi 2 Hebammen, weil die sich eine Praxis geteilt haben. Darüber haben wir aber auch vorher gesprochen, dass die sich auch abwechseln im Wochenbett. Also es war für mich auch nicht überraschend, aber ist vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis, dass man solche Sachen auch vorher bespricht mit seiner Hebamme. Du sagst ja, Tim, du hast den Finger gehoben, bitte.
Ja, weil ich mich gerade gefragt habe, wir gehen jetzt so selbstverständlich davon aus, ja, die Hebamme macht dies, das. Das ist ja nicht gesetzlich vorgeschrieben. Also hat überhaupt jeder eine Hebamme?
Tatsächlich schätzt man, dass nur circa 50% aller werdenden Eltern durch eine Hebamme betreut werden.
Ach krass, so wenig. Ich hätte gedacht, es sind viel mehr. Ja.
Wenn man also von dem Anspruch Gebrauch machen möchte, dann sollte man sich tatsächlich schon ziemlich früh in der Schwangerschaft um eine Hebamme kümmern.
Haben wir auch schon mal hier besprochen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Eigentlich schon vor der Schwangerschaft, ne, wenn man mal ganz ehrlich ist. Du sagst, die ersten 10 Tage hat man die meisten Fragen. Was machst du denn als Hebamme bei den Schwangeren? Also worauf legst du den Fokus in diesen ersten Tagen?
Neben der Gesundheit des Babys gucke ich vor allem auch nach den Themen wie Stillen und Füttern, dem Prozess des Elternwerdens.
Ja, auch nicht selbstverständlich, ne, wenn man da zur Familie zusammenwächst.
Genau. Und Alltagsfragen spielen eine total große Rolle. Außerdem schaue ich nach dem Körper der Frau. Das ist ein großer Schwerpunkt. Zum Beispiel die Brust. Darüber habt ihr aber schon im Podcast gesprochen. Oder auch nach der Gebärmutter. Bei der Gebärmutter ist es so, dass die sich in den ersten 14 Tagen etwa zurückbildet von ungefähr 1000 Gramm direkt nach der Geburt auf circa 50 bis 100 Gramm.
Das ist unglaublich.
Also einfach eine richtig krasse Leistung vom Körper. Und das beobachte
ich. Vom weiblichen Körper. Da steht man ja wirklich immer als Kerl und denkt, ah, Halleluja, was habe ich für einen stumpfen, einfältigen Körper, der das alles nicht kann.
Außerdem schaue ich mir nach der Geburt die Geburtsverletzung an. Nach der Geburt ist es so, dass sich die Plazenta ablöst. Dadurch entsteht in der Gebärmutter eine Wunde. Und aus dieser Wunde fließt sogenanntes Wundsekret ab. Und dieses Wundsekret, das nennt man Wochenfluss. Und auch darüber spreche ich mit den Frauen nach der Geburt.
Ja, das macht ihr. Dieser Wochenfluss, der heißt Wochenfluss, aber bei mir ging das dann gar nicht so lang, ehrlicherweise. Also das war schon so nach ein paar Tagen deutlich weniger. Wie lang geht es denn maximal?
Also sehr stark ist es tatsächlich oft nur die ersten 1 bis 3 Tage. Danach wird es meistens schon deutlich weniger. Sollte aber trotzdem noch vorhanden sein. Das ist total wichtig. Bei den meisten Frauen ist die Plazentawunde nach circa 3 bis 6 Wochen verheilt. Und dann versiegt auch der sogenannte Wochenfluss. In dieser Zeit kann es passieren, dass manchmal so mittelgroße Klumpen sich bilden. Die nennt man auch Koagel. Das entsteht, wenn sich Blut in der Vagina sammelt und dann sozusagen verklumpt abgeht. Viele Frauen denken in dem Moment, dass das noch Reste von der Plazenta sein können, weil das tatsächlich sehr ähnlich aussehen kann und erschrecken sich ziemlich. Aber man muss sagen, diese Koagelabgänge sind am Anfang ziemlich normal.
Kam mir überhaupt nicht unter, den Begriff kannte ich gar nicht und ich würde jetzt sagen, ich hatte das auch nicht. Diese Zeit, muss ich sagen, jetzt so auch im Nachhinein, ich hatte ja ein gutes Verhältnis zu meiner Hebamme und das hilft natürlich auch, aber trotzdem ist das auch alles ein bisschen komisch und unangenehm, auch so eine Wunde zu haben und auch dann diese riesigen Binden zu tragen. Das lief dann immer so unter dem Namen Surfbretter, weil die einfach wahnsinnig groß sind und dick sind. Und meine Hebamme wollte sich die auch angucken, beziehungsweise sie hat dann auch einfach geschaut sozusagen, wie meine Wunden verheilen. Das ist alles super intim. Wonach schaut ihr Hebammen eigentlich genau da?
Beim Wochenfluss geht es uns da vor allem tatsächlich um die Menge und Farbe. Wenn es noch eine innerliche Blutung gibt, aber die aus irgendeinem Grund nicht mehr abfließt, dann entsteht ein Stau des Wochenflusses. Das nennt man auch Lochialstau. Dieser kann schlimmstenfalls zu einer Entzündung der Gebärmutter führen. Oh. Wenn du keine Hebamme hast und der Wochenfluss ausbleibt und du dazu eventuell noch Schmerzen bekommst oder auch Fieber, dann ist es auf jeden Fall gut, wenn du dich an deinen Arzt oder deine Ärztin wendest.
Wie kann man das verhindern?
Zum Beispiel sollte man bestimmte Dinge beachten. Es ist wichtig, dass man in der Zeit, in der der Wochenfluss fließt, möglichst zum Beispiel noch nicht baden geht. Da geht es vor allem aber auch um Badesee oder Meer. Die eigene Badewanne ist da nochmal eine kleine Ausnahme, weil man sagen muss, dass da die Keimbelastung einfach deutlich überschaubarer ist. Das ist tatsächlich früher schon wieder möglich. Wichtig ist außerdem, dass man in der Zeit keine Tampons oder Cups benutzt, weil die tatsächlich ein gewisses Infektionsrisiko birgen.
Stimmt, ich erinnere mich dran, deswegen ja auch diese Binden.
Genau. Was man überlegen könnte, wenn man mit den Binden nicht so gut zurechtkommt, ist Menstruationsunterwäsche zu benutzen. Hm. Bei der starken Blutung in den ersten Tagen reicht das manchmal aber nicht aus.
Gibt es eigentlich nach dem Kaiserschnitt weniger Wochenfluss?
Ja, meistens schon, aber auch nach einem Kaiserschnitt sollte der Wochenfluss möglichst nicht vor der zweiten bis dritten Woche nach der Geburt aufhören.
Bleiben wir vielleicht mal beim Thema Wochenbett nach dem Kaiserschnitt, weil in meiner Familie, da gab es einen Kaiserschnitt oder wie manche das auch nennen, Bauchgeburt. Und da habe ich echt im Vergleich gemerkt, dass man sich da viel länger schonen musste als jetzt Sarah, die eine vaginale Geburt hatte.
Man darf einfach nicht vergessen, dass ein Kaiserschnitt eine richtig große Bauchoperation ist und der Körper dementsprechend einfach Zeit für die Heilung braucht. Ja. Und dieser Prozess, den kann man durch Ruhe und Schonung am besten unterstützen. Die Fäden, die verwendet werden, die sind in der Regel selbstauflösend, es sei denn, die Ärztin oder der Arzt hat da irgendwas anderes gesagt in der Klinik. Und gegen die Schmerzen darf und sollte man sogar Schmerzmittel nehmen.
Also das ist kein Problem.
Überhaupt nicht, im Gegenteil. Grundsätzlich ist es gut, wenn man gerade nach einer Geburt und vor allem auch nach einem Kaiserschnitt nicht zu starke Schmerzen hat. Und insofern sollte man in der Klinik auf jeden Fall nachfragen, was einem da genau empfohlen wird. Nach der Operation ist es so, dass die Narbe oft am Anfang noch ziemlich rot und geschwollen ist. Und da ist es einfach nur wichtig, dass man darauf schaut, dass da auf die Narbe kein Druck ausgeübt wird. Also man sollte vermeiden, dass man irgendwie Kleidung trägt, die da zu eng anliegt, die irgendwie reibt oder so.
Ja, und mit so einer Narbe am Bauch, da darf man natürlich auch nichts Schweres heben am Anfang. Gibt es da so eine Regel, also was ist zu schwer?
Es gibt tatsächlich so eine Faustregel, die relativ einfach zu merken ist. Und zwar lautet die, dass man am besten nichts heben sollte, was schwerer ist als das eigene Baby.
Okay.
Das,
ja, das
gilt aber tatsächlich auch für Frauen nach einer vaginalen Geburt.
Und sagt sich jetzt so leicht, ist aber schwierig, wenn man schon ein zweites Kind hat, weil das ist in der Regel größer und schwerer als das Baby und will auch auf den Arm.
Das stimmt.
Okay, aber trotzdem kann man sich zumindest gut merken, diese Faustregel. Also, liegen ist am Anfang richtig gut, aber viele werden dann vielleicht doch nach ein paar Tagen unruhig und brauchen dann endlich auch mal so einen Tapetenwechsel, frische Luft. Sport ist ja so als Ausgleich an sich raus, aber ab wann ist es denn eigentlich okay, wieder so einen kurzen Spaziergang oder sowas zu machen? Also was empfiehlst du da?
Also erstmal nochmal zum Sport. Da wir ja gerade noch im Wochenbett sind, muss man sagen, Sport ist tatsächlich jetzt gerade wirklich noch nicht angesagt. Ja. Später kommt dann der Rückbildungskurs, frühestens aber 8 bis 12 Wochen nach der Geburt. Zum Spaziergang ist es so, dass es ganz unterschiedlich ist. Wichtig ist, dass man sich da echt auf sein Körpergefühl verlässt und so ein bisschen guckt, wie es einem geht. Ich empfehle aber ganz grundsätzlich den ersten Spaziergang frühestens nach 7 bis 14 Tagen. Vor allem der Beckenboden braucht nach der Geburt echt Zeit, um sich zu erholen. Und auch die Bänder, die man im Gegensatz zu den Beckenbodenmuskeln ja nicht trainieren kann, brauchen einfach Zeit. Und deswegen ist es total wichtig, dass man am Anfang möglichst viel liegt.
Ich habe so nach eine Woche die ersten Schritte gemacht, den ersten Spaziergang. Und was mich total überrascht hat, ich war super kurzatmig.
Da musst du dir echt vorstellen, dass die Geburt an sich und dann aber auch die Rückbildung, die Milchbildung, der Schlafmangel, all das kostet den Körper unglaublich viel Energie.
Ja, unglaublich. Es hat sich dann so über Wochen sozusagen wieder aufgebaut, aber das war wirklich was, wo ich dachte, oh mein Gott, wow, ich kann irgendwie nur 30 Meter laufen.
Ja.
Dass man sich schonen sollte, liegt ja auch am Beckenboden. Vielleicht nochmal für alle ganz interessant, was genau für eine Funktion hat denn der Beckenboden?
Der als Beckenboden bezeichnet man das Bindegewebe, die Sehnen und vor allem die dreischichtige Muskulatur, die das Becken hin nach unten begrenzen. Das heißt, dass der Beckenboden die inneren Organe schützt und trägt und dafür sorgt, dass die Schließmuskeln von Darm und Blase funktionieren.
Also kann man sagen, durch das Pressen bei der Geburt leiert der Beckenboden dann aus?
Naja, man muss sagen, dass der Beckenboden die ganze Schwangerschaft über das immer schwerer werdende Kind halten und tragen muss. Das ist die eigentliche Belastung und Herausforderung für den Beckenboden. Die Geburt ist dann eigentlich nur noch ein kleiner Anteil der Belastung.
Ja, stimmt. Man denkt immer nur an die Geburt zurück, aber nicht mehr an die 9 Monate Schwangerschaft oder 9,5 Monate. Manu guckt mich gerade so an. Das Thema hatten wir schon mal. Zum Beckenboden haben wir auch noch einen Tipp von der Podcasterin Toja Diebel. Die habt ihr schon mal bei uns gehört im Podcast. Und ich finde auch diesen Tipp wieder sehr smart.
Ein großartiger Hack als Mutter war für mich das Problem mit dem Niesen. Denn nach der Geburt kann das Niesen tatsächlich ein bisschen unangenehm sein für den Beckenboden. Oder wenn man husten muss oder lachen muss. Wenn man merkt, so ein Niesen rollt an oder ein Husten, dann erleichtert man den Beckenboden so ein bisschen, wenn man über die Schultern niest oder hustet. Das ist wirklich eine Entlastung. Einfach mal ausprobieren, ist großartig.
Das ist auf jeden Fall ein super Tipp. So, Laura, und jetzt kommen wir zu einer Sache, da interessiert mich wirklich, wie häufig du danach gefragt wirst, nämlich Sex im Wochenbett. Ist das ein Thema?
Tatsächlich werde ich das nicht so häufig gefragt. Vielleicht trauen sich aber manche auch nicht, danach zu fragen. Grundsätzlich kann man sagen, dass es da kein richtig oder falsch gibt, sondern immer vom eigenen Gefühl abhängig ist. Die Frau gibt das Tempo vor, für sie muss es sich gut anfühlen. Wenn Wochenfluss noch aktiv ist, ist Sex nur mit Kondom zu empfehlen. Dabei geht es vor allem um den Schutz der Frau. Die Blutung lässt ja noch auf die innerliche Wunde schließen. Und, noch nebenbei gesagt, man kann auch in der Zeit schon wieder schwanger werden.
Also Kondom, doppelt hilfreich.
Genau, auf jeden Fall.
So, jetzt haben wir sehr viel über die Frau gesprochen. Ein ganz, ganz bisschen über den Partner, aber das ist okay für mich. Das ist okay für mich. Jetzt reden wir aber mal übers Kind, weil das ist ja jetzt seit neuestem auch da. Worauf kommt es denn da an im Wochenbett? Also ich weiß noch, dass ihr Hebammen euch sehr für die vollen Windeln interessiert. Was könnt ihr denn daran erkennen?
In erster Linie versuchen wir herauszufinden, ob das Baby mit ausreichend Milch versorgt wird. Mhm. Ich frage zum Beispiel nach der Anzahl der nassen Windeln. Am Anfang ist es normal, dass es nur ganz wenige sind. Nach ein paar Tagen sollten es dann aber so 6 bis 8 nasse Windeln am Tag sein. Neben der Urinausscheidung merke ich die Versorgung des Kindes aber auch am Gewicht.
Ja.
Normal ist ein Gewichtsverlust bis zum 5. bis 6. Tag nach der Geburt und bis maximal 10% vom Geburtsgewicht. Mhm. Anschließend sollte das Kind dann eigentlich wieder zunehmen und möglichst bis zum 10. bis 14. Tag nach der Geburt das Geburtsgewicht wieder erreicht haben. In diesen ersten Tagen kann es manchmal passieren, dass sich aus der Blase so kleine Harnsäurekristalle lösen und über den Urin ausgeschieden werden. Dieser färbt dann den Urin so ein bisschen orange.
Oh, ja, das glaube ich war bei uns auch so.
Auf den ersten Blick, wenn man das Baby wickelt, sieht das manchmal ein bisschen aus, als wäre da Blut in der Windel.
Ja, genau.
Und das ist ein totaler Schreckmoment für ganz viele Eltern, die das erleben. Und da ist einfach an dieser Stelle nochmal gut und wichtig zu sagen, dass das ein ganz normales Geschehen in den ersten Tagen ist und gar nicht bedenklich.
Also nicht besorgniserregend. Der Stuhlgang, der verändert sich ja auch. Also der macht ja einmal so alle Farben durch in den ersten Tagen.
Genau. Der Stuhlgang verändert sich in der Regel ungefähr nach 3 bis 7 Tagen. Nach diesem ersten klebrigen schwarzen Kindspech wird er eigentlich in der Regel so grünlich, bräunlich, dann irgendwann hellgrün und ganz zum Schluss in der Regel currygelb. Das ist der Muttermilchstuhlgang.
Und ich habe gesagt bekommen, also jede Farbe ist gut, nur wenn der Stuhl farblos ist, also so fast weiß, dann ist das ein Alarmsignal.
Total. Das ist zum Glück super selten, aber entfärbter Stuhlgang, also weißer Stuhlgang, kann ein Hinweis auf eine Lebererkrankung sein und das sollte immer kinderärztlich abgeklärt werden.
Ein Thema ist ja auch der Babynabel, der muss ja auch heilen. Was muss ich da beachten, damit der sich nicht entzündet?
Am besten macht man tatsächlich gar nichts. Das bedeutet hands off. Der Nabel soll eigentlich in Ruhe gelassen werden. Dann löst er sich in der Regel am besten. Wenn der sehr stark schmiert, dann kann er mal durch eine Hebamme gereinigt werden, aber Eltern müssen da eigentlich gar nichts machen.
Die meisten Unsicherheiten bei Eltern kommen vermutlich, wenn die Babys weinen oder eben auch schreien. Das ist eben die Art der Babys, ihre Bedürfnisse zu äußern. Die können eben nicht anders mit euch kommunizieren. Was sollte man da als erstes checken, Laura?
In den ersten Tagen muss man sagen, dass Weinen eigentlich fast immer ein Zeichen von Hunger ist. Mhm. Viele denken direkt an Bauchweh. Das geht aber eher so nach 1 bis 2 Wochen los. Außerdem ist Weinen oft ein Zeichen von Müdigkeit oder auch von Verarbeitung von neu erlebten Dingen.
Ja, und auch das Schlafen, das muss ja richtig gelernt werden.
Genau. Das ist tatsächlich nicht angeboren. Babys haben, wenn sie auf die Welt kommen, keinen Tag- und Nachtrhythmus, wie wir das haben.
Gibt ja kein Fenster im Bauch, wo man die Sonne aufgehen sieht.
Und tatsächlich ist es so, dass Babys am Anfang sogar oft tagsüber besser schlafen. Mhm. Das kommt daher, weil tagsüber einfach viel mehr Geräusche vorhanden sind.
Ja.
Die Gespräche zum Beispiel der Eltern und das wirkt total beruhigend auf die Babys. Das kann dazu führen, dass das Baby sich einfacher fallen lassen kann.
Darum auch Babys, also tagsüber gar nicht jetzt ins dunkle Schlafzimmer legen, so wie wir das machen würden. Wenn ich pennen will, lege ich mich auch tagsüber, lasse ich die Rollläden zu. Beim Baby, das kann dann ruhig irgendwie bei den Eltern dabei sein, ne? Im Wohnzimmer oder so und kann da schlafen.
Total, absolut. Wie gesagt, das fällt dem Baby in der Regel sogar leichter, in so einer Umgebung zur Ruhe zu finden. Nachts ist es so, dass dann in der Regel weniger Geräusche zu hören sind. Wenn das Baby in seinem Babybett liegt, kann das eventuell die Eltern tatsächlich gar nicht sehen, weil Babys ja nach der Geburt nur so ungefähr 20 Zentimeter weit gucken können und im Dunkeln vielleicht sogar noch weniger. Und außerdem spürt es keine Berührung, keine Bewegung, es hört den Herzschlag nicht mehr, es spürt die Atembewegung der Mama nicht mehr, so wie es im Bauch noch war. Und das ist einfach für die Kinder nach der Geburt total unheimlich und führt dazu, dass die Nächte oft viel unruhiger sind und die Kinder viel schlechter zur Ruhe kommen.
Ja, vollkommen verständlich, wenn es vorher wohlig warm und dunkel war, ne, und man hat immer dieses Brummen sozusagen gehört, und jetzt liegt man da vielleicht alleine und hat gar keinen Körperkontakt. Das Thema Durchschlafen, das kann ich euch mal sagen, das dauert auf jeden Fall sehr lange. Habt keine zu hohen Erwartungen. Also bei uns hat es erst nach so einem Jahr so richtig gut geklappt und es gibt jetzt immer noch Phasen, die einfach schwierig sind und ich komme gerade aus so einer Phase und ich bin froh, dass es seit ein paar Tagen wieder läuft.
Ich fühle dich sehr, Lucy, kenne ich auch, und ich finde, was auch noch wirklich krass ist, ist das Schreien. Also unser erstes Kind hat mehr geschrien als das zweite. Ist übrigens bis heute so. Aber uns war immer irgendwie klar, naja, also ein Schreibaby ist das nicht. Aber das ist so ein Begriff, den man super oft hört und dann ist man verunsichert und irgendwie jeder hat mal so eine Phase, wo man denkt, ja, wir haben sicher auch ein Schreibaby. Also wie viel Schreien ist denn wirklich nicht mehr normal?
Nach der klassischen Definition ist ein Schreibaby ein Baby, was mehr als 3 Stunden am Tag, an mehr als 3 Tagen die Woche, über mehr als 3 Wochen lang schreit.
Okay, wow. Also das ist wirklich krass. Wer schon mal ein Baby 5 Minuten hat schreien hören, das ist schon krass belastend. Ja. Aber 3 Stunden und dann 3, okay, alles klar.
Auf jeden Fall. Trotzdem muss man sagen, was für die Familie jeweils die individuelle Belastungsgrenze ist, ist ganz unterschiedlich. Mhm. Und deswegen ist ganz wichtig zu sagen, wenn man das Gefühl hat, dass man da Unterstützung braucht, kann es total gut und hilfreich sein, eine Beratungsstelle anzulaufen.
Jetzt gehen wir mal nicht vom Fall aus, dass man ein Schreibaby hat nach diesen Definitionen, sondern ein schreiendes Baby. Was tut man da am besten?
Ganz gut kann es sein, über Ausschlussverfahren die Gründe für das Schreien kennenzulernen oder herauszufinden.
Man muss sozusagen Detektivarbeit leisten, ja?
Ganz genau. Als allererstes kann man natürlich immer erstmal an Hunger denken. Wenn man das für sich ausgeschlossen hat, dann könnten das zum Beispiel starke Reize sein, die das Kind eventuell verarbeiten muss.
Was meinst du mit Reizen?
Ja, wenn der Partner zum Beispiel die ganze Verwandtschaft einlädt.
Ja, okay, und die ganzen Gesichter. Ja, okay, verstehe.
Zum Beispiel. Und wenn man da das Gefühl hat, das könnte eventuell der Grund für das Schreien sein, dann macht es natürlich Sinn, in den Tagen danach diese Reize ein bisschen zu reduzieren und die Nachbarn und Familien vielleicht nicht direkt wieder einzuladen.
Ja, ja. Also wie gesagt, ich habe es inzwischen verstanden. Ja, vorwurfsvolle Blicke hier.
Wenn allerdings Müdigkeit die Hauptursache für das Schreien ist, dann kann es natürlich helfen, Strategien zu entwickeln, dass das Baby vielleicht besser einschläft.
Und trotzdem wird es bei den allermeisten einfach Momente geben, wo man es irgendwie nicht rausfindet und wo einfach diese Schreiphase lange dauert. Und da muss ich wirklich ganz ehrlich mal zugeben, also meine Freundin konnte da deutlich besser mit umgehen. Ich hatte eher so einen Punkt erreicht, wo ich wirklich angestrengt, gereizt davon war. Und da ist es, finde ich, wirklich auch in Ordnung, wenn man da kurz rausgeht aus dem Raum. Damit ist natürlich nicht gemeint, jetzt das Baby ewig schreien zu lassen, aber wirklich mal kurz zu sich findet, ans offene Fenster geht, bisschen frische Luft, ein Glas Wasser durchatmen und dann wieder einfach mit neuer Energie zurückkommt. Das ist auch oft für das Baby besser, weil man dann eben nicht so verkrampft da sitzt und denkt, oh nein, ich halte es kaum noch aus, sondern dann hat man so neue Energie und kann da auch ein bisschen den Druck rausnehmen. Also schämt euch da nicht für eure Gefühle, wenn ihr auch manchmal wirklich nach einer Zeit vor eurem schreienden Baby steht und denkt, ey, ich habe alles gemacht, bitte, bitte hör auf zu schreien und dann auch vielleicht genervt von eurem eigenen Baby seid.
Ja, das ist so eine gewisse Hilflosigkeit und ich glaube, wenn man keine Pausen macht, dann kann man sich da auch sehr reinsteigern und da tut es wirklich einmal kurz gut, für eine Minute vielleicht einfach nur mal kurz wirklich ans Fenster zu gehen. Ich erinnere mich wirklich an solche Momente oder kurz vor die Tür zu gehen. Es gibt eben viele schlaflose Nächte und die zehren auch an den Kräften. Und da nochmal den Tipp, solltet ihr euch anschnauzen in so einer Nacht, ja, mein Rat. nimmt es nicht zu ernst. Also so geht es ganz vielen Eltern und ich denke immer so, was in der Nacht passiert, das bleibt in der Nacht und man sollte nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Was man nicht ignorieren sollte, ist, wenn man merkt, es geht einem im Wochenbett nicht so gut. Also wenn ihr traurig seid, öfter mal weinen müsst, da spricht man dann auch vom Baby Blues. Laura, woher kommt das?
Das kommt daher, dass nach der Geburt einige Hormone stark abfallen, andere zum Beispiel durch den Milcheinschuss zunehmen. Das ist sozusagen ein inneres Chaos, was da in den ersten Tagen nach der Geburt entstehen kann. Und zu diesem Hormonchaos, was im Körper stattfindet, muss man sagen, ist das eben dieses frühe Wochenbett eine Zeit, in der die Gesellschaft oft erwartet, dass man im totalen Babyglück schwelgt. Mhm. Und der starke Kontrast, der da entsteht, der macht vielen Frauen ziemlich zu schaffen. Hilfreich kann es in der Stelle auf jeden Fall sein, wenn man das schafft, seine eigenen Gefühle zu akzeptieren und zuzulassen. Mhm. Das bedeutet, wenn dir danach ist, weine. Wenn man am Anfang schafft, die Gefühle zuzulassen und die Tränen fließen, dann sagt man, dass dann auch die Muttermilch und der Wochenfluss fließt. Es ist einfach grundsätzlich gut, wenn man Gefühle nicht zurückhält oder runterschluckt, weil das grundsätzlich dazu führen kann, dass man innerlich verkrampft. Mhm. Und das ist für ganz, ganz viele Themen nicht besonders förderlich.
Und wann tritt der Babyblues ein? Gibt es da so einen Zeitraum, wo man sagen kann, ah, das ist jetzt Babyblues?
Ja, schon. Tatsächlich ist es so, dass der Babyblues meistens in den ersten 2 Wochen nach der Geburt eintritt.
Ja, und da kann ich mich jetzt ja auch als Ärztin nochmal einschalten. Genau, mich gibt's ja auch nicht. Ich bin nicht eingeschlafen. Hallo. Genau, häufig ist das mit dem Babyblues ja so in den ersten 3 bis 5 Tagen nach der Geburt. Und wie du auch gesagt hast, Laura, so 2 Wochen lang. Und mir ist an dieser Stelle nochmal ganz wichtig, 2 Sachen zu sagen. Das eine ist, der Babyblues ist selbstlimitierend, hört also eigentlich von alleine auf. Man muss gar nichts machen. Das ist so eine Phase der Hormonumstellung und dann hört das wieder auf. Wenn Symptome nicht aufhören und länger anhalten, lass mal so grob 14 Tage sagen, dann würde ich als Ärztin immer auch daran denken, an eine Depression, also eine andere Erkrankung. Das ist, gehört nicht ins Wochenbett, ist nicht selbstlimitierend, hört also nicht auf, sondern da muss man sich um sich kümmern, auf jeden Fall Hilfe holen, das ansprechen, vielleicht mit dem Partner oder der Partnerin besprechen, auf jeden Fall mit deiner Hebamme, die zu dir nach Hause kommt. Wenn du keine hast, auch zur Hausärztin, zu dem Hausarzt oder deiner Frauenärztin oder Frauenarzt. Was könnten das für Symptome sein? Also einmal so ein bisschen psychische Symptome, also Angstzustände. Vielleicht hast du das Gefühl, du kannst dein Kind gar nicht richtig annehmen. Dein Selbstwertgefühl ist schlecht. Du hast irgendwie vielleicht auch Zwangsstörungen. Da gibt es viele verschiedene Symptome, aber auch körperliche. Dass man sehr, sehr müde ist, sehr stark erschöpft ist, dass man Schwindel hat, Herzrasen, also alles, was dir sehr komisch vorkommt und sehr lange andauert, das solltest du auf jeden Fall abklären. Dafür gibt es einen Screening-Test, den kann man online sehr einfach selbst durchführen.
Screening nochmal heißt, also es ist keine Diagnose.
Es ist keine Diagnose, ja. Genau. Das heißt, das Ergebnis sagt auch nicht, du hast jetzt eine Depression, ja, und du hast keine, sondern vielleicht einfach mal zur Einordnung.
So ein erstes Abchecken.
Genau, das haben wir, diesen Edinburgh-Depressionsskala haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt. Das könntet ihr selbst machen. Dann auf jeden Fall mit deiner Hebamme oder Ärztin, Arzt sprechen. Und an dieser Stelle nochmal sehr wichtig, wir hatten ja immer gesagt, alles offen besprechen. Wenn du vor der Geburt schon eine Depression hattest, ist es ganz, ganz wichtig, das mit deiner Hebamme zu besprechen. Alleine, dass du offen darüber sprichst, reduziert das Risiko, dass es sich ganz stark verschlechtert nach der Geburt. Wenn du behandelt warst, auf jeden Fall weiter die Medikamente nehmen. Das ist ganz wichtig an dieser Stelle.
Laura, erlebst du das oft? Also hast du damit viel Berührung mit so einer Wochenbettdepression?
Tatsächlich schon, weil man sagen muss, dass geschätzt circa 10-15% aller Frauen im Wochenbett eine Wochenbettdepression entwickeln.
Liebe Laura, vielen Dank für diese ganzen Infos und für deinen Besuch und das tolle Gespräch. Schön, dass du hier warst.
Ja, danke auch.
Vielen, vielen Dank, Laura.
So, und ich wiederhole mich gerne. All diese wichtigen Tipps und Infos, aber auch alles, was wir in den letzten Folgen besprochen haben, gibt es nochmal zum Nachlesen, nämlich auf unserer Seite ndr.de/tatsächlich-schwanger. Da gibt es noch viel mehr Artikel. Die Kolleginnen haben sich da nämlich auch mal so einzelne Aspekte aus unseren Podcast-Folgen rausgepickt und ausführlicher besprochen. Und den Link gibt es natürlich in den Shownotes dafür. Liebe Leute, das war's. Das ist die letzte Folge von Tatsächlich Schwanger. der ersten Staffel. Ich hoffe, wir konnten euch in dieser Folge, aber auch in den letzten Folgen einen guten Überblick verschaffen. Das liegt uns und dem ganzen Team wirklich am Herzen, dass ihr hier rausgeht und euch gestärkt fühlt.
Ja, absolut. Und wir haben immer gesagt, dass dieser Podcast wie eine Reise ist. Und das ist wirklich ein gutes Bild, denn wir haben ja wirklich hier eine Menge Abenteuer zusammen erlebt. Also in den letzten Wochen der erste Schock, wenn der Schwangerschaftstest positiv ist. Die unendliche Freude, die Aufregung, die Veränderung, die Glücksmomente, die es gibt. Aber eben auch die Enttäuschungen. Und heute dann das, wofür wir all das auf uns nehmen, nämlich die Zeit mit Kind, ein eigenes Baby. All das haben wir hier gemeinsam erlebt und besprochen und wir hoffen, dass wir euch eine gute Begleitung in dieser Zeit waren.
Ich bin ganz gerührt.
Ja.
Ja, schon, ne?
Und die Rührung kann ich jetzt direkt weiter transportieren, nämlich am Ende dieser Reise wollen wir natürlich auch Danke sagen.
Ja.
Ihr habt immer nur uns drei gehört, aber diese Reise wäre natürlich nicht möglich gewesen mit einem ganz, ganz großen Team. Oh Gott, meine Stimme zittert ein bisschen. Danke, danke an alle. Ihr wisst, wer ihr seid und ohne euch wäre es überhaupt nicht möglich gewesen.
Ja, vielen danke. Dank.
Ja, und der größte Dank, der gilt wirklich euch. Also vielen, vielen Dank fürs Hören, fürs Teilen, fürs Bewerten und danke, dass ihr uns so sehr vertraut. Ich meine, dass ihr euch einen Podcast von drei Fremden anhört, in denen wir euch dann auch noch Tipps und Ratschläge geben, zum Teil ja auch wirklich zu sehr intimen Bereichen des Lebens. Und danke auch für zahllose Mails, die wir inzwischen bekommen haben. Echt immer super freundlich, konstruktive Kritik. Und eine von euch, die hat uns sogar von ihrer Schwangerschaft geschrieben und hat gesagt, dass wir die allerersten sind, die davon wissen. Und das hat uns wirklich total gefreut, dieses ganze Vertrauen, das ihr uns hier in den letzten Wochen entgegengebracht habt.
Und euer Feedback, das erreicht uns auch weiterhin. Welche Themen sollen wir in einer zweiten Staffel vielleicht noch vertiefen? Schreibt es uns. Wir lesen wirklich alles
ja.
Und beantworten auch alles. Tatsächlich schwanger@ndr.de. Und in den Show
mit
was?
AE. Ja, denk an die Tradition, Lucy, hier nicht zum Schluss fahrig werden.
Und in den Shownotes haben wir noch eine Umfrage für euch. Macht da doch bitte mit. Erzählt uns, wie ihr auf uns gekommen seid, wie ihr unseren Podcast findet. Das würde uns unglaublich weiterhelfen.
Und wenn ihr jetzt euer Baby schon in den Armen haltet, dann könnt ihr euch ganz sicher sein, eure Reise geht jetzt erst richtig los. Und da kommt jetzt mein letztes Schlusswort. Eigentlich sage ich ja immer, alles wird gut. Und heute möchte ich euch mitgeben, Gott, schon wieder zittert die Stimme. ich glaube ganz fest, du hast alle Mittel dazu, dass alles gut wird.
Ganz zu Ende ist es aber noch nicht. Wir haben noch eine Sache, die wir gern mit euch teilen möchten. In unserer Folge haben wir über Wochenbettdepression gesprochen. Wenn ihr dazu aber noch mehr Fragen habt, dann hört doch mal beim Podcast Tabula Rasa rein. Da geht es um Tabuthemen, die Frauen so bewegen. Und die Folge zur Wochenbettdepression ist echt hörenswert. Da erzählt eine Mama von ihrer Geschichte, wie es ihr nach der Geburt immer schlechter ging, wie sich alles ja sehr schwer für sie angefühlt hat und dieses Mutterglück sich bei ihr so gar nicht eingestellt hat. Und es gibt eine ganz tolle Expertin, eine Psychotherapeutin, die gut erklären kann, wie Mütter und Eltern da so reinrutschen können. Aber es geht in der Folge auch darum, wie man da wieder rauskommen kann.
Auch die anderen Tabuthemen, die beiden Hosts Lisa und Sally in den anderen Folgen besprechen, die klingen wirklich ganz gut. Zum Beispiel sowas wie Neid unter Freunden oder Inkontinenz bei jungen Frauen. Tabula Rasa, weg mit Tabus, findet ihr in der ARD Audiothek und den Link zum Podcast, den findet ihr in unseren Shownotes. Und weil es die letzte Folge der ersten Staffel ist, haben wir jetzt hier noch einen weiteren kurzen Tipp. Also falls ihr jetzt alle Infos zur Schwangerschaft und Co. aufgesogen habt, aber noch nicht den richtigen Partner oder die richtige Partnerin gefunden habt, mit der ihr dann vielleicht ein Baby machen wollt, dann hört einfach mal rein bei unseren Kollegen von Unser Ding im Podcast Liebt Euch. Das ist ein Dating-Podcast, wo sich alles um eure Stories vom ersten Date dreht. Und später hört ihr dann vielleicht gemeinsam diesen Podcast hier tatsächlich schwanger. Also hört mal rein, jetzt auch in der ARD Audiothek.
Tatsächlich schwanger ist ein Podcast von Enjoy, vom NDR. Gehostet von Lucy Kluth, Dr. Med Manuela Tavares de Sousa und Tim Winterscheid. Redaktion Isabel Scholz, Katharina Marenholz und Aline König. Redaktionelle Mitarbeit und Produktion Merle Hömberg und Lina Behling.
Online-Redaktion Sabine Klein, Sabine Leipertz, Christina Maciejewski und Stefanie Grossmann. Sound Dennis Terrei. Mehr Infos kriegt ihr auch auf ndr.de/tatsächlich schwanger.